Ja, hallo, hallo, hallo. Guten Tag und grüß Gott hier wieder aus Troisdorf bei der Jets Football Show. Wir sind zurück, Udo und Butch am Mikrofon und ich sag jetzt mal hallo zum Udo, dem dicken Mann aus Beul, dem Brecher in allen Lebenslagen. Hallo Udo, moin.
Ich begrüße meinen Sparringspartner hier, den Bockwurst-Titan, die Kickerlegende, den oft kopierten, nie erreichten Stefan Butch Pohl. Ja,
Dankeschön.
ja,
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 da.
ja. Ja, ich freue mich, dass
Udo.
wir wieder hier sind und freue mich vor allem, ja, wir werden gehört. Also tatsächlich, ich freue mich jeden Morgen Loch in den Bauch, wenn ich auf die Download-Zahlen schaue. Und vor allem auch über euer Feedback. Ja, Feedback, das habe ich nicht nur von euch bekommen, sondern auch von den Zeitzeugen. Wir haben da so ein paar Sachen erzählt. Ich meine, wir haben ja gesagt, wir sind hier nicht der Anspruch auf Perfektion, aber viele Sachen, die ich nicht selber miterlebt habe, habe ich natürlich so ein bisschen nach dem Stille Post-Motto mitbekommen. Das heißt, ich habe Sachen gehört von alten Spielern und weil ich ja ein netter Mensch bin, glaube ich die erstmal. Nach einer Sendung bekam ich dann zu einem Udo, das stimmt nicht so ganz, was du da erzählt hast. Ja, wer kann das wohl sein, der eigentlich von Anfang an mit dabei war und so manche Sachen verbessern könnte? Natürlich unsere graue Eminenz im Verein, der Ben Cartwright der Jets, Erik Grützenbach. Erik, hallo!
Ja, hallo, ihr zwei. Vielen Dank für die Einladung.
Guten Tag, Meister!
Hallo, hallo Butch. Hi Udo. Ja, wir haben ja im Vorfeld zu dieser Nummer ja uns unterhalten, ob das Richtige ist für unseren Verein und so weiter und so fort. Ich kannte bis dahin gar keine Podcasts, habe ich ja gar keine Zeit für. Aber ich bin total begeistert und ich mit denen, die ich anspreche darauf. Die sind es auch. Also es kann nur der richtige Weg sein. Es ist einfach wirklich ein lockerer Talk, auch wenn es halt tatsächlich mal nicht hundertprozentig wiedergegeben wird. Aber das ist auch eine ganz schwierige Nummer. Das ist also gar kein Vorwurf von euch beiden. Ja, aber zwei Punkte muss ich ja doch dann noch mal rausheben, die mir jetzt wichtig sind. Von wegen in der ersten Sendung habt ihr euch ja beide vorgestellt und dann kam ja dabei raus, dass der Butch gerade in den letzten paar Jahren, 5, 6 Jahren, unheimlich viel ja bei den Jets neu angefangen hat. Wir reden von den Prospects, wir reden die Übernahme von den zwei ganz kleinen Jugendteams, U10, U13, die er dann innerhalb von ein paar Monaten da gehypt hat in Richtung Spieleranzahl. Und die spielen Liga und die spielen vor allen Dingen richtig gut Liga und mit guten Ergebnissen. Gerade dieses Jahr haben wir noch uns beide unterhalten. Schade, dass es keine Liga gibt. Wer weiß, wo wir da gelandet wären. Er hat die Geschichte angefangen mit den Veterans und jetzt auch mit dem Podcast. Das ist halt, also Startup Butch ist jetzt eine ganz wichtige Nummer für die Jets, muss man ganz klar sagen. Und dann zu meinem Freund Udo. Da muss ich jetzt auch noch mal ein bisschen ausholen, obwohl er ist gar nicht so weit. Er hat auch dann über sich erzählt, ja, und dann fühlte ich mich berufen, in die Defense zu gehen. Ja, hört sich gut an, spricht aber auch nicht ganz der Wahrheit. Irgendwann vor irgendeiner Saison, ich weiß nicht, welche sie war, er hat aber noch gespielt, klar, und
91.
hatte anscheinend hatte die Schnauze voll von der O-Line und stellte sich dann so breit und groß vor mich hin, so wie er nun mal ist, und sagt, pass mal auf. O-Line ist für mich vorbei, ist Geschichte. Ich spiele, wenn ich dann noch spiele, nur noch D-Line. Also Erpresser Udo, da wir halt nicht in der, hatte ich da keine große Wahl, irgendwelche Leute in den Wald zu schicken, habe ich dann auf die Zähne gebissen und ich habe das wirklich ungern getan und ihn dann in die D-Line gesteckt. Also ja, das sind dann so die Nettigkeiten. Also wie gesagt, Startup Butch, Erpresser Udo, ja.
Also
Das ist mit kleinen
wenn er
Sachen
eins nie
nebenbei.
vergessen so dürft bei den Jets, ist, dass Erik ein Gedächtnis hat wie ein Elefant. Der vergisst sowas in 100 Jahren nicht.
Ja, sowas vergesse ich nicht, sagen wir mal so. Viele andere Dinge sind mir manchmal, die ihr so erzählt, denke ich, verdammt nochmal, das hast du aber nicht mitbekommen oder schon ganz weit und lange her. gewesen und vergessen. Also es ist für mich auch immer wieder neu und schön.
Ja. Du bist ja auch nur mal ein paar Jahre älter, da vergisst man ja das ein oder
Danke.
andere schon mal ein
Sieht man aber jetzt hier nicht, oder?
bisschen. Nee. Also
Habe
das
ich
können
nicht
die
schon
Hörer
erwähnt,
jetzt,
dass
ne?
ihr
Da
alle
waren
fantastisch aussieht, alle zwei? Wie gebügelt, halt, wie
Ja,
gebotoxt.
da waren wir doch schon bei dem Thema, das können wir jetzt hier nicht beweisen, aber ist so.
Oliver Geissen ist ein Arschloch gegen euch.
Ist
Der heißt gar nicht Oliver Geissen, der ist Robert Geiss, den meine ich eigentlich. Aber egal,
Ach,
den
der.
Oliver Geissen gibt es ja
Ja.
auch. Ja. Erik! Da gab es direkt eine Geschichte, wo du auch sagst, das war so nicht. Ich war ganz stolz darauf zu wissen, dass die Jets angefangen haben als Red Devils.
Ja, Red Devils. Erinnere ich mich gar nicht so gerne dran, weil das alles sehr chaotisch war. Also letztendlich fing die ganze, für mich auch für meine persönliche Footballgeschichte in Tannenbusch an. Ich habe da meine Ausbildung gehabt. Wir waren auf einer Baustelle in Tannenbusch, dieses Schulzentrum. Und dann hing da in irgendeinem, an der Bahnhaltestelle, ein Plakat von einem Sportverein in Tannenbusch, die Spielerwerbung für American Football machten. Und da das immer meine große, ich kannte es ja bis dahin nicht, aber eigentlich meine große Liebe wäre, ich wollte es unbedingt immer mal spielen. Als ich in Amerika lebte, bin ich ja nie dazu gekommen.
Du hast selber in Amerika nie gespielt, das hätte ich auch nicht gewusst. In Amerika hast du noch nicht gespielt, Erik, nur gesehen.
Nur gesehen, ich war einfach nicht alt genug.
Ah, okay.
Bin da ja geboren und bis 10 Jahre. Ich hatte mich schon für die Tackle-Football-Mannschaft auf der Schule angemeldet, aber ich glaube, 4 Wochen vorher sind wir dann doch hier wieder nach Deutschland gekommen. Davon jetzt mal ab. Auf jeden Fall suchten dieser Turnverein, Sportverein in Tannenbusch, suchten Spieler. So, dann habe ich mich aufgemacht, mich mal erkundigt, gemacht, getan und ja. Mit einem Kumpel damals mal angemeldet und dann sind wir dahin und das war halt so in den Anfängen. Da rannten 10, 15 Jungs rum. Und wenn ich davon erzähle, das ist so unglaublich schlecht gewesen. Aber keiner wusste es besser. Das ist halt die Nummer, ne? Und ja, so hat sich das entwickelt. Letztendlich ist dann dieser Verein, weil das auch von der Vereinsführung sehr dubios war, da wurden Gelder eingesammelt für Ausrüstung zu bestellen. Das hat auch alles funktioniert, so im Großen und Ganzen. Aber von Spielbetrieb war man noch weit weg, gar keine Frage.
Erik,
Und
ich muss da nochmal einhaken. Wer hat denn da den Trainer gemacht halt? Also, wo hat man denn das Wissen herbezogen? Oder habt ihr einfach den Ball zugeworfen im Kreis oder heiße
nee.
Kartoffel gespielt?
Nee, so war es nicht. Es gab halt aus anderen Mannschaften, zum Beispiel aus Düsseldorf, die Panther, die waren da schon gegründet.
Ah, okay.
Und die waren da auch schon ein ganzes Stück, also viel weiter waren die als wir in Bonn. Und die schickten immer wieder Leute rüber. Und auch in Köln gab es dann die Bemühungen, eben später die Crocodiles, die sind daraus entstanden, von ein, zwei Jungs, die sich da immer ja, überall hingefahren sind und haben dann diesen Aufbauteams ja, im Prinzip Training. Mein Training gezeigt. Aber auch das stelle ich heute einfach alles so unheimlich in Frage.
Ja,
Auch die wussten nicht, was sie da
klar.
tun. Ne?
Ja.
Aber alles nicht dramatisch, aber so ging das halt. Aber letztendlich war das halt so dubios und da gab es auch irgendwelche mit Geldern und hin und her und verschwanden Gelder. Also alles nicht so richtig gut von der Vereinsführung her. Dann haben wir Spieler uns dann irgendwann, weil es keinen Spielbetrieb gab, ging da irgendwie nicht weiter. Wir kamen nicht weiter von der Spieleranzahl. Haben wir gesagt, pass mal, ey, so geht das hier alles nicht weiter. Wir melden uns hier alle ab und gründen einen neuen Verein. Nämlich nein, die Bonn Jets, Entschuldigung. Ja.
Erik, meine Frage von mir zu den Anfangszeiten, wo hat man die Ausrüstung herbekommen? Also ich weiß selber, ich war ja dann 82, 83 dann an Bord und habe die dann über einen Bekannten meine erste Ausrüstung bekommen. Da gab es aber dann die ersten Football-Shops. Ich glaube in Monheim oder irgendwo gab es dann einen Shop. Wo habt ihr das ja, dann noch 2, 3 Jahre vorher, wo habt ihr die Ausrüstung versucht zu
Ja,
bekommen?
das ist eine gute Frage und da muss ich dir auch ehrlich sagen, ich könnte jetzt nicht genau sagen, ich weiß, dass es halt in Frankfurt irgendwo was gab, klar, Frankfurt, wo die Amis sitzen, zu der damaligen Zeit. Also wir, die jetzt in Bonn waren, die haben halt das Zeug, alles über diesen, damals über diesen Tannenbuscher Verein, diese Aktion, da wurde vorher das Geld eingesammelt und Sachen bestellt. Die haben wir natürlich dann auch versucht, nachdem das dann da einen Bruch gab, auch die ganzen Leute, die dann teilweise nicht mitgezogen sind, die einfach aufgehört haben, die haben wir alle schnell aufgekauft, damit wir einfach Sachen hatten. Wie das danach ging, wo dann nachher die Leute ihr Zeug bekommen haben, du kannst dich sicherlich auch noch erinnern, dass auch in den 80ern, da war der Herr Franken ja nachher auch der Präsident, der hat ja dann auch so einen eigenen Laden da ja auch, der hat die Sachen auch irgendwoher besorgt und noch weiterverkauft. Das war ja dann unser großer Bezugspunkt. Ne?
Gladrex, ich kann mich gerne noch den Namen erinnern von dem Laden.
Genau, richtig.
Gladrex, der Ralle saß da als dann nachher als Verkäufer in dem.
So, in wie ging es dann weiter, Erik? Ihr habt euch also da getrennt von den Rabauken und ich habe auch ständig Post von so einer Sitzung im Hoppegarten in Poppelsdorf. Das war der berühmte Ort, ist das richtig? Wo dann die Gründungssitzung war.
Ja, wenn ich ehrlich bin, ich könnte das jetzt noch nicht mal genau sagen, ob das Hoppegarten war, aber das war auf jeden Fall eine Lokalität, wo wir schon mal waren und uns mal besprochen haben, ja. Wahrscheinlich stimmt das. Wir mussten halt 7 Gründungsmitglieder haben. Ich kann mich erinnern, dass der Joachim Schönberg dabei war mit seiner Frau, die dann Schriftführung gemacht hat. Der Michael Hospes, das war ein Kumpel von mir, mit dem ich, den ich nach Tannenbusch geschleppt habe. Der Rainer Zimmermann war damals auch bei dieser Tannenbuscher Truppe dabei, der ist halt mit rübergezogen. Ich meine auch einen Michael Holzen, aber ich bin mir nicht ganz sicher, ob der auch mit dabei war.
Dann hat er mir bestätigt, der Michael.
Dabei. So, und dann war ich der 6., aber da fehlt immer noch einer, wo ich nicht drauf komme.
Ja, Telefon. Herr Grützenbacher.
Genau.
Grützenbacher wird wieder angerufen.
Mein Zweittelefon.
Der Mann. Ich meine also ein Kandidat, der 7. sein könnte, er weiß es selber nicht mehr genau. Das war der ich glaube, Schatzmeister der ersten Zeit, wenn er Schatzmeister war. Die Aufzeichnung gibt es irgendwo, hatte ich telefonisch beim Hans-Josef Sturm, unserem guten Statistiker, erfragt. Das war der Harald Rose.
Nein.
Der war auf jeden
Fall. In keinem Fall. Entschuldigung.
Er weiß es selber nicht mehr.
Er war mal Schatzmeister, ja, aber er war nicht zu den Anfangszeiten dabei.
Ja.
Kann ich dir sagen. Wer da in Frage kommt, wäre vielleicht noch der Harald Löbbert.
Genau, der wurde auch aufgezählt vom Hans-Josef. Genau. Also, liebe Hörer, ihr seht, es ist nicht so einfach, 40 Jahre her, ziemlich genau, Erik, Datum war 2. April, und nicht 1. April, 2. Ja, April. Ja, genau. 2. Kein April-Scherz, wie man merkt, das war ernst. Ja, und dann waren die Jets nach der Sitzung gegründet. Warum Bonner Jets? Warum Bonner Jets und warum die Farben Rot und Gelb oder Rot und Gold?
Warum Jets überhaupt? Nicht nur Bonner Jets, warum Jets?
Ja, warum Jets? Das meine ich damit.
Also als es in der Gründungssitzung dazu kam, ja, wir müssen uns ja auch irgendeinen Namen geben. Ich kann mich erinnern, dass ich dann 5, 6 verschiedene Namen hatte. Die kann ich dir jetzt aber nicht aufzählen. Das weiß ich jetzt nicht mehr. Aber letztendlich habe ich halt immer den Hintergedanken gehabt, naja, wir haben halt, wir müssen an den Airport denken, an den Köln-Bonner Airport. Vielleicht ist das mal irgendwie eine Möglichkeit, da eine Verbindung zwischen Jets und Flughafen zu kriegen. Das war so mein kleiner Gedanke, aber mehr steckte da nicht hinter. Das ist das. Was war die andere Frage?
Die andere Frage war, warum die Vereinsfarben gewählt wurden.
Also
auf jeden Fall rot.
Rot. Ja. Ja, pass auf, das hat damit zu tun, auch ganz einfach zu erklären, damals die Hosen und Trikots aus Tannenbusch, die wurden ja direkt mitbestellt damals. Wir hatten also einen kompletten Satz Hosen und Trikots. Das war halt dieses feuerwehrrote Hose und ein knallgelbes Trikot mit roter Nummer. Deswegen Red Devils halt, die roten Teufel. Und jetzt haben wir überlegt, Mensch, jetzt lass uns die Farben übernehmen, damit wir von Anfang an direkt einen Satz Trikots haben, weil die haben uns nämlich auch stillheimlich dann unter den Nagel gerissen, damit wir was haben. Direkt und ich weiß, dass wir die entweder in der ersten Saison oder in diesen Werbespielen, die wir teilweise mit den Crocodiles zusammen gemacht haben, da haben wir die Sachen angezogen. Ich fand sie hässlich, aber wir hatten sie.
Die waren sehr hässlich, Erik. Ich weiß, ich kenne Bilder, die waren sehr hässlich. Du hast
ja,
recht.
Also,
Und in der Tat gab's am Anfang weiße Helme, ne? Und das war dann auch das erste, zweite Jahr. War es auf jeden Fall, auch wenn dann schöne rote Leibchen zum Tragen kamen, weiße Helme mit roter Aufschrift. Ne? War dann,
oh, die habe ich aber schon
angelehnt. Der Schriftzug angelehnt an die New York Jets. Genau. Ne? Dieser sogenannte Eisaufkleber.
Eisaufkleber. Ja. Genau.
Die ja, ist aber, richtig. Die waren aber schon 87 echte Antiquitäten. Also ich kann mich erinnern, da Matthias Grosser hieß der, glaube ich. Der wurde nochmal reaktiviert irgendwann Ende der 80er. Der hatte noch so einen Helm. Das war das Einzige, was ich noch mal so einen weißen Helm gesehen habe. Also die waren, zu meiner Zeit waren die schon fast ausgestorben, die weißen Helme. Die hatten auch so ein eckiges Visier. Kann das sein, dass die Visiere so eckig waren? Die sahen so ganz seltsam aus halt, ja.
Teilweise, aber ich denke mal, diese weißen Helme, die wurden ja auch einfach lackiert. Also wir haben ja bestimmt 20, 30 Jahre lang die Helme alle immer lackieren müssen, weil es diese Farbe nicht gab. Dieses Cardinalrot, wo wir später drauf...
Da kann ich mich auch noch daran erinnern. Was für eine Farbe hat der Elm? Das weiß nur der Erich, der geht die in irgendeinem Baumarkt kaufen, die Spraydosen.
Na ja, gut, das war jetzt die letzten 10, 15 Jahre. Oder 20 davor, habe ich mich auch nicht drum gekümmert.
Aber, ach, der Erich geht ja immer die Spraydosen kaufen in irgendeinem Baumarkt, das weiß keiner. Irgendwann hieß es da mal Maroon oder sowas, aber
das weiß Maroon nur der Erich. Ja auch nicht, aber das war dann immer der Punkt, ich sage, komm, lass mich die Farbe holen gehen, damit wir alle die gleiche falsche Farbe haben.
Ja, genau.
Ach, herrlich,
ja. Ja, Helmgitter. Ich hatte ja die ersten Jahre als Kicker, hatte ich ja überhaupt kein Gitter. Ne? Das war ja früher, ich hatte eigentlich nur eine Stoffmütze. Und das
Lederkappe.
War so ja, Lederkappe. Das war, ich konnte mir kein Leder leisten. Das war, meine Oma hat mir dann den Helm gestrickt. Und ich hatte kein Gitter. Nein, Spaß.
Ich wusste zwei Jahre lang nicht, dass das aufgepumpt werden kann in diesem Helm, da dieses blaue Zeug da. Ich hatte von dem Michael Neifer die gebrauchte Ausrüstung gekauft, die auch schon fast antik war. Das war ein Bike Air. Der hatte so ein blaues Innenleben halt. Und mir hat das nie einer gesagt, dass man den aufpumpt. Ich bin also erstmal zwei Jahre mit nicht aufgepumpt damit so rumgerannt. Hat mir nicht geschadet halt. Also gut, ich weiß manchmal morgens nicht, wie ich heiße, aber es hat mir nicht so viel geschadet.
Aber die Hose konnte man auch pumpen. Hast du das denn gewusst?
Das mache ich heute noch, Erik.
Eigentlich ja, aber nur hinten, ne, Udo?
Hinten nee, schon vorne halt. Es ist nicht jeder als Dreibein geboren, ne, Stefan. Ne?
Ah, jetzt wird es schmutzig. Nee.
Jetzt wird es schmutzig, deswegen so, mussten wir bei Apple auch unterschreiben, dass unsere Ausdrucksweise anstößig ist. Ja. Sonst wird man direkt rausgeschmissen halt. Erik, um das, wir sind schon wieder sehr episch weit ausschweifend halt. Ich habe hier noch eine Hörerfrage, die wollten wissen, wie kam es denn jetzt eigentlich dazu, dass ihr nach Troisdorf gegangen seid? Bonn ist doch ein viel größerer Name und Bonner Jets in der Bundeshauptstadt damals. Warum geht man aus der Bundeshauptstadt, die wir damals, glaube ich, tatsächlich noch waren, nach Troisdorf?
Ja, Bundeshauptstadt stimmt, aber die haben den Sport nicht so wirklich gut unterstützt. Also wir haben immer sehr viel kämpfen müssen um Stadien, um Trainingsplätze und so weiter und so fort. Das war eine Katastrophe. Man hat uns auch überhaupt nicht ernst genommen. Wir waren immer so, jetzt kommen die schon wieder, was wollen die denn? Also es war immer sehr unangenehm, mit den Leuten vom Sportamt in Bonn zu verhandeln. Und dann haben wir irgendwelche, ich sage jetzt mal, Werbefeldzüge vorgehabt und wir versuchen einfach mal ein bisschen Werbung in den umliegenden Städten zu machen und notfalls will man auch mal ein Spiel da austragen. Ich weiß aber nicht, wer es getan hat, da war ich jetzt nicht im Vorstand oder Herr Butsch war es, siehst du, zeigt Finger hoch und ja.
Ich war es. Kann okay. Ich kann es gerade erzählen, Udo, die Dame kennst du auch und zwar.
Ach, oha.
Hatte ich Kontakt zum Sportamt Troisdorf. Und zwar war das eine ehemalige Freundin von mir in der Tat. Da wusste ich, Moment, die ist doch da im Sportamt. Und wir waren sehr unzufrieden eben. Jedes Jahr hieß es, vielleicht könnt ihr noch ein Jahr in der Gronau spielen, wo wir eigentlich zufrieden mit waren. Dann sollte die wieder abgerissen werden. Dann wussten sie nicht, wo sie uns hintun. Und in der Tat haben wir uns umgeguckt und mir ist dann die Irene eingefallen. Udo, Udo ist mein Trauzeuge. Ich habe meine Frau geheiratet und habe dann den guten Udo als Trauzeugen gewählt. Und diese Dame, diese Irene vom Sportamt, die kreuzte dann unsere Wege, Udo, das war dann die Standesbeamtin.
Übrigens. Ach nee.
Und die war dafür verantwortlich und hat das eingefädelt, dass wir in Troisdorf ein Spiel machen durften. Und wir hatten damals 2000 Zuschauer und das war alles ganz toll. Und da hat sich das so angebahnt, Erik. Jetzt kannst du weitererzählen, dass wir dann.
Ja, genau. Das war dann irgend so ein, ich weiß gar nicht, das war sogar ein Ligaspiel gegen die Crocodiles. Nämlich nicht alles, da war der Michael Davis mit dabei und die haben uns auch mal so eine richtig schöne Klatsche auch noch serviert. Ja. Also ich habe nur auf den, ich habe da damals, das war meine Zeit, wo ich ein Jahr lang wirklich nichts gemacht habe, weil ich mein Studium endlich mal zu Ende kriegen wollte. Und ich saß auf der Tribüne und es war zwar alles, sah alles klasse aus, aber das Ergebnis war nachher schon ziemlich scheiße.
Ich glaube, da muss ich gerade, das erste Spiel in Troisdorf, Erik?
Ja.
Ich meine, das wäre gegen die Red Barons gewesen, weil ich mich dann noch so an den Butch erinnern kann, der uns da in der Kabine so angeheizt. Die haben den Druck und überhaupt, die wollen Meister werden. Da war die Tribüne richtig voll. Ich meine, das waren die Barons. Aber nun gut, das sind Erinnerungen. Also, oh, das war beides mal eine Klatsche
übrigens. Du hast recht, Udo, das waren die Barons.
Ja, ne?
Tatsächlich? Ja, genau. Klatsche war es, aber
Barons, ja. Siehst du mal, habe ich mich vertan. Okay.
66 zu 6. Die Zahl des Teufels. Der Wendler würde daraus eine Verschwörungstheorie machen, dass wir da 66 zu 6 verloren haben. Die Zahl des Teufels.
Ja, auf jeden Fall waren die ganzen Stadtherren von Troisdorf, die waren anscheinend begeistert. Und die haben uns danach ein ganz annehmbares, super Angebot in Bezug auf Trainingsstätten und so weiter und so fort gemacht. Ich meine, wir haben zwar immer noch anfangs auf der Burgwiese trainiert, aber wir hatten ein geiles Stadion zum Spielen und, und. Also das gab es in Bonn noch lange nicht. Und ja, da hat der Vorstand dann ganz kurz entschlossen gesagt, ey, dieses Angebot, das nehmen wir, weil in Bonn war alles sowas von in Frage gestellt. Hat natürlich dann den damaligen Gamecocks der zweiten Mannschaft in Bonn natürlich gut getan, weil da brauchte die Stadt nicht zwei Footballmannschaften unterbringen, sondern nur eine. Davon haben wir profitiert. Ne?
Das musste mir auch nochmal auseinander. Ich verwechsel das immer in der Erinnerung. Ich lese zwar immer, dass bei den Gamecocks 1988 steht, aber ich bin mir der festen Überzeugung, dass ich noch mit Holger Rowles und den ganzen Kandidaten ja noch zusammengespielt habe. Haben die sich gegründet und sind erst später in den Ligabetrieb eingestiegen? Kann das so gewesen sein?
Ja, das muss, wenn die 88 gegründet worden sind, dann haben wir zum Beispiel, dann hast du noch 87 mit dem Holger Rolfs dann noch gespielt. Und wir sind ja 89 sind wir nach Troisdorf umgezogen.
Ich habe doch noch Erinnerungen an so eine Mannschaftssitzung. Da haben wir, glaube ich, darüber diskutiert, ob wir die Relegation spielen zur ersten Liga. 1990 muss das gewesen sein. Liege ich da richtig, Erik?
Ja, mit dem Jahr würde ich mich jetzt, also ich kann es nicht genau sagen, aber es gab eine Relegation, die dann auch entscheidend war, weil die Ligastruktur sollte geändert werden. Wir hatten damals, glaube ich, 4 Ligen, so und so viele Mannschaften in der ersten Liga und die sollte jetzt runter reduziert werden auf 2 Ligen und dadurch die Anzahl der Mannschaften sollte verringert werden. Und man musste in seiner Liga eine gewisse Platzierung belegen, was wir dann letztendlich so gerade geschafft haben. Mhm. Aber wir haben trotzdem darauf verzichtet. Und das haben einige Spieler zum Anlass genommen. Dann, wenn wir schon nicht erste Liga spielen, dann gehe ich halt zu den Gamecocks. Ich weiß jetzt nicht, ob das vielleicht auch so ein kleiner Erpresserversuch dabei war. Warst du nicht auch dabei, Udo?
Nein, ich war einer von denen, die zu euch gehalten haben,
Uns
gehalten haben.
Entschuldigung.
Ich habe tatsächlich vorhin nochmal das 1991er Yearbook hier zu Gemüte geführt. Und da stand, dass wir von 90 zu 91 über 20 Spieler verloren haben. Ja. Da waren einige mit dabei, wenn noch nicht so viele, die sind nach Köln gegangen. Ich glaube, das waren damals so Jungs wie der Jürgen Frechen und der, wie hieß der andere nochmal, der Klaus Biedermann.
Ja.
Aber 10 Spiele haben wir tatsächlich in den Gamecocks verloren. Das waren diese Haufen, das war der Raul Zilles, die Ehrenbergs, da waren so einige mit dabei, mit denen ich noch, und mit, da bin ich überzeugt, mit denen habe ich 1, 2, 3 Jahre zusammengespielt. Also ich glaube, dieser große Schnitt war 90. Da gab es diese Spielersitzung, das war im Sportjugendheim, daran erinnere ich mich auch. Da habe ich noch irgendwelche tollen Worte gesagt, dass die erste Liga ist ja total toll, da knallt es viel mehr, so totalen Schwachsinn und ihr das da ausgeführt, da haben wir uns dann entschieden, nicht zur Relegation anzutreten. Und da ging. Du hattest aber, glaube ich, inzwischen so eine zweite Mannschaft in Troisdorf irgendwie. Und ein paar Jungs in Troisdorf zusammengefunden halt. Ich kann mich an die Namen nicht mehr so erinnern, aber da waren ein paar Jungs, die du schon da aktiviert hattest in Troisdorf.
Ja gut, wir sind ja dann 89 nach Troisdorf umgezogen und dann hatten wir einen immensen Run auf den Verein. Alle wollten Football spielen und wir konnten mit den ganzen Anfängern erstmal gar nichts anfangen. Und wir hatten ja zu der Zeit noch einen Headcoach, einen amerikanischen Headcoach, der das da übernommen hatte. Und ich hatte, das war genau dieses Jahr oder eineinhalb Jahre, wo ich nicht so viel gemacht habe, bin dann da eingestiegen und habe dann diese ganzen Neulinge mal eine Zeit lang betreut, damit die ein Grundwissen erlangen, um dann halt bei der Seniorenmannschaften mitzuspielen. Und da waren ein richtiger großer Haufen, das waren 40, 50 Jungs.
Also das das waren viele. Das waren doch auch schon diese Spielergrößen später der 90er Jahre, wie Lisowski, der Van Keinen waren da, glaube ich, mit dabei. Der Wasserskimeister, dessen Namen ich mich erinnere, Frank. Falls du zuhören solltest.
Stilz,
ja, genau, der war's. Stilz, Jackpot-Butch, Frank Stilz. Da waren einige Jungs, die gerade mal eben so angefangen haben halt und die später richtig gute Jungs wurden. Ich meine, Frank Hein und Lisowski, das waren mal richtig klasse, denen gehörten die erste Hälfte der 90er, das war super. Ja,
und nicht zu vergessen, dann haben sich dann auch Jungs so in der Clique dann eingefunden. Ne? Da kommen wir wieder auf das gute Dörfchen Spich. Die Spücher Gang, ne? Also das waren ja auch 5, 6, 7 Freunde.
Ja, das war aber schon die zweite Hälfte der 90er, glaube ich, ne?
Ja.
Nee, sogar noch später, das waren Anfang der 2000er.
Oha!
Die kamen also dann erst in die Seniorenmannschaften. Die waren aber alle noch in den Jugendmannschaften drin. Das stimmt schon. Also die haben schon ein paar Jahre vorher angefangen. Aber 2003 kamen die. Ja, die haben ja noch kein Bier getrunken. Die haben noch Cola getrunken.
Ich kann mich an Mannschaftstouren erinnern, der ersten Mannschaft, wo diese Jungs Genghis Khan auf Grützenbach umgedichtet hatten und immer Grützenbach gesungen haben. Und da bist du tatsächlich nur mitgefahren, ja, und hast verzweifelt versucht zu schlafen.
Na, kann ich mich schlafen im Bus? Niemals.
Das war diese, ich weiß gar nicht, haben wir in so einem, ich weiß nicht, wo wir da gepennt haben auf der Mannschaftstour, das war so ein wie früher, Klassenfahrt, haben wir so mit 20 Mann mit Schlafsäcken irgendwo gepennt halt. Und diese Spücher Jungs waren halt so mit die Jüngsten und mit die Ausdauerndsten. Die haben bis morgens um 5 Uhr gefeiert. Und die alten Säcke mit den ersten grauen Haaransätzen, wie wir, waren nur genervt von denen halt. Aber das war auf jeden Fall schon, das war 2000, hatte Erik völlig recht. Mag sein, dass sie in der Jugend da angefangen, aber in den 2000ern, das war die, wie hießen sie denn halt? Jetzt kommen wir wieder zu den Wortfindungsstörungen. Die Brüder, ja, okay, lassen wir das. Auf jeden Fall die Spücher Gang. Die Langholz-Brüder.
Stefan Langholz, der Uli.
Michi Langholz, genau.
Die Breuers, genau.
Die Breuers, der Schmitz. Und dann noch so ein paar.
Mario Schmitz, ja, genau. Auch
so die meinte ich auf jeden Fall, Freunde. Und ach so. Dann war das dann halt eben ein Jahr später. Oder? Ja. So. Ja. Was haben wir noch, Udo?
Es wird eigentlich schon fast Zeit für die heiße Treppe, Butsch, wenn ich auf die Uhr schaue. Heiße Treppe?
Die Zeit fliegt, das ist wahr.
Ich hoffe einfach mal, dass euch diese Folge mit der grauen Eminenz einen gewissen Unterhaltungswert für euch hatte. Bitte, 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 macht weiter mit eurem Feedback, das hilft uns weiter. Schreibt uns unter podcast@troisdorf-jets.de und gebt euch weiter uns weiter durch, worüber wir sprechen sollen.
Jawohl, liebe Freunde, wir werden natürlich dann nicht nur in der Vergangenheit rumwühlen, bedanken uns trotzdem bei dem guten Erik fürs Kommen ins Studio. Er ist natürlich nirgendwo hingefahren, sondern hat teilgenommen zu Hause, wie wir alle konform, ich spreche es natürlich nicht aus in dieser schwierigen Zeit, sitzen wir nicht zusammen, aber vielen Dank, Erik, für die netten Ausführungen der uralten Vergangenheit. Und wir werden sicherlich in den nächsten Folgen dann auch mal auf die Gegenwart blicken, was so passiert bei den Troisdorf Jets. Also es lohnt sich auf jeden Fall das Einschalten. Erik, noch ein paar Worte zum Abschied.
Ja, ich wollte mich nur bei euch bedanken und ich hoffe, dass das, was ich da erzählt habe, nicht total trocken war. Sonst sind eure Sendungen wirklich immer sehr zum, ich habe da immer ein Schmunzeln im Gesicht und macht weiter so. Es ist auf jeden Fall eine Bereicherung für uns, für unser internes Vereinsleben und dafür ist es auch gedacht. Ich hoffe, die Leute nutzen es und haben auch so ein Schmunzeln im Gesicht wie ich. Nochmal vielen Dank.
Ja, Udo, dann sag du das letzte Wort. Ich sag bye-bye, Leute, bis zum nächsten Mal.
Dann vielen Dank fürs Zuhören. Bleibt uns treu. Damit zurück an alle angeschlossenen Funkhäuser. Bis bald.